Und dazu begrüßt sie Ursula Voss-Henrich. Herzlich willkommen.
Wenn ich jetzt was vererbe an fremde Leute, müssen die ganz viele Steuern bezahlen. Wenn ich was an meine eigenen Kinder vererbe, kriegen die das mit ganz hohen Freibeträgen praktisch steuerfrei. Und das lässt sich eigentlich mit den Idealen von Gleichheit nicht so gut vereinbaren, finde ich.
Das meint die Autorin und Politikwissenschaftlerin Antje Schrupp. Ums Erben geht es heute in Religion und Gesellschaft, um große und kleine Erbschaften, um die Frage, ob Erben eigentlich gerecht ist und um kontaminiertes Erbe. Das alles in der nächsten Viertelstunde. Zunächst aber eine kleine wahre Geschichte, wie das Dorf Reetz im Süden Brandenburgs dicht an der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt zu einem unerwarteten Erbe kam. Gut 500 Einwohnerinnen und Einwohner sind in dem kleinen Dorf zu Hause. Reetz hat eine romanische Feldsteinkirche aus dem frühen 13. Jahrhundert und einen alten denkmalgeschützten Ringofen der einstigen Ziegelei. Und seit einem Jahr auch eine ortsansässige Stiftung, die Erich-Hahn-Gedächtnisstiftung. Erich Hahn war ein echter Reetzer, das hat er in seinem Testament ein letztes Mal bewiesen. Christiane Höck erzählt, wie es dazu kam.
Erich Hahn, geboren 1934, stirbt mit 85 Jahren. Er ist zweimal geschieden und kinderlos. Auf seinem Grab in seinem Heimatdorf steht Erich Hahn, ein Reetzer Original. Sein ganzes Leben hat Erich Hahn auf dem Hof der Familie verbracht. Zwei seiner Schwestern starben kurz nach ihrer Geburt, eine dritte, halbseitig gelähmt, kam ins Kinderheim und wurde Opfer der Nazi-Euthanasie-Morde. Sein Vater kehrte aus dem Krieg nicht zurück. Erich bleibt mit seiner Mutter allein, bis diese stirbt. Es ist ein sehr sparsames Leben. Eine andere Frau, eine Frau für Erich, hält es hier auf Dauer nicht aus. Erich Hahn geht in die Landwirtschaft, arbeitet sein Leben lang hart. Seine Leidenschaft werden die Pferde. Wenn man etwas über Erich Hahn und die Erich-Hahn-Gedächtnisstiftung erfahren möchte, kommt man an Helmut Kautz nicht vorbei, der als Pfarrerssohn in Reetz aufgewachsen ist.
Erich Hahn hat mich in den ostdeutschen Pferde- und Schwarzhandel und in die Welt und das wunderbare Leben eines LPG-Bauern eingeführt. Und das war sozusagen der Kontrast zum bürgerlichen Pfarrhaus.
1989 wird Erich Hahn Frührentner. Die LPG braucht ihn nicht mehr. Für ihn beginnt eine wunderbare Zeit, sagt Helmut Kautz. Überall werden Dinge weggeworfen, die er einfach mitnehmen kann. Pferdewagen, Kutschen, Spaten, Rechen bis hin zu Marmeladengläsern. Erich Hahn sammelt alles und vernachlässigt darüber sich selbst. 2007 erreichen Helmut Kautz alarmierende Nachrichten über den gesundheitlichen Zustand von Erich Hahn. Er bringt den schwer erkrankten Helden seiner Kindheit ins Krankenhaus, kümmert sich um ihn und sein altes Haus.
Dann kann man ja eins und eins zusammenführen, wenn ein junger Mann sich um einen alten Mann kümmert, der keine Erben hat, was will der? Naja, ein Erbschleicher. Also dass wir da nicht in den Verdacht kommen. Und dann haben wir das langsam so besprochen und auf die Idee gekommen, diese Stiftung zu gründen. Und der Erich Hahn, der hat verfügt, also richtig mit einem notariellen Testament, dass sein gesamtes Vermögen an Land und Haus und Hof und Geld und Traktor und Hänger sollte in eine Stiftung eingebracht werden. Und die Stiftung sollte den Zweck haben, die Förderung des kulturellen und kirchlichen Lebens von Reetz.
Am 30. September 2019 stirbt Erich Hahn. Seit Januar 2021 steht die Erich-Hahn-Gedächtnisstiftung unter der Nummer 286 im Brandenburger Stiftungsregister. Guido Simoneit, Dachdecker, Zimmermann und Nachbar von Erich Hahn, ist einer von drei Reetzern im eigens berufenen Stiftungsrat.
Bei der Stiftungsgründung als solche haben wir dann eine größere Versammlung gemacht. Da war das ganze Dorf eingeladen. Es war sehr, sehr gut besucht, muss man wirklich sagen. Wir haben das im Stiftungshaus gemacht. Die Leute haben da nicht reingepasst. Wir standen noch in den Fluren und in der Küche und im Wohnzimmer. Und es war wahnsinnig viel Interesse.
Erich Hahn hat also tatsächlich seinen Nachlass dafür bestimmt, den Reetzern etwas Gutes zu tun. Das Erbe umfasst immerhin eine fünfstellige Geldsumme, das Haus und einige Hektar Land. Guido Simoneit.
Wir wurden ja mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen. Was macht man jetzt tatsächlich mit Erich seinen Vermögen?
Das Wohnhaus wurde renoviert und vermietet. Doch was ist mit den vielen Dingen, die Erich Hahn zusammengetragen hat?
Trecker sind alle noch im Stiftungsvermögen. Die sind jetzt momentan eingelagert in einem Tanklager in Megewitz. Die Bauerngebrauchssachen, die man jetzt tatsächlich nur noch eventuell für Museum bräuchte oder hätte nehmen können, will auch tatsächlich keiner mehr haben. Die sind alle noch auf dem Gehöft vom Erich.
Noch ist nicht abzusehen, wie viel Geld die Rezer für ihr kirchliches und kulturelles Leben bekommen, wie es der Zweck der Stiftung vorsieht. Aber an Erich Hahn werden sich wohl noch Generationen später erinnern, wenn sie auf seine Kosten zum Dorffest zusammenkommen oder aus seinem Erbe vielleicht ihre schöne, uralte Dorfkirche renovieren lassen können.
Christiane Höck war in Reetz und hat sich die Geschichte von Erich Hahn erzählen lassen. Anne Winter hat ihren Bericht gesprochen. Zwischen 200 und 400 Milliarden Euro werden in Deutschland laut Schätzungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, jedes Jahr vererbt oder verschenkt. Wie viel genau ist nicht bekannt. Für einen Großteil der Erbschaften, Vermächtnisse und Schenkungen werden keine Steuern bezahlt. Ehegatten und eingetragene Lebenspartner haben zum Beispiel 500.000 Euro Freibetrag, Kinder 400.000 Euro, bei Enkelkindern liegt er bei 200.000 Euro. Betriebe können dank vieler Ausnahmeregelungen komplett steuerfrei vererbt werden. Im vorletzten Jahr haben die Finanzämter insgesamt 6,8 Milliarden Euro Erbschaftssteuer eingenommen. Das heißt, der Großteil der Erbschaften wird unversteuert auf nachfolgende Generationen übertragen und durchaus nicht gleichmäßig verteilt. Laut einer Studie des DIW erhalten 10% der Empfängerinnen und Empfänger die Hälfte aller Erbschaften und Schenkungen. Marcel Fratzscher, Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, sagte Anfang 2020 im Interview mit der Sendung Monitor:
Wir haben eine große Unwucht bei der Erbschaftssteuer, dass die Menschen, die über 20 Millionen Euro heute erben, im Durchschnitt weniger als 2% dieses Werts an Erbschaftssteuern zahlen. Menschen, die weniger als 500.000 Euro erben, nach Freibeträgen allerdings mehr als 10% dieser Summe an Steuern zahlen.
2014 entschied das Bundesverfassungsgericht zum dritten Mal, dass die Erbschaftssteuerregelung in Teilen verfassungswidrig ist und überarbeitet werden muss. Eine, die sich besonders über das deutsche Erbrecht ärgert, ist Antje Schrupp. Die Politikwissenschaftlerin und Autorin sieht im deutschen Erbrecht sogar ein echtes Legitimationsproblem für die Demokratie. Ich habe mit ihr gesprochen und zunächst gefragt, was sie damit meint.
In allen anderen Angelegenheiten betrachten wir ja die Menschen als Individuen, die individuell auch beurteilt werden sollen und die gleichen Chancen haben sollen. Nur beim Erbrecht verstehen wir immer noch so, dass wir die Individuen eingebunden sind in Familien, in Clans. Und wenn ich jetzt was vererbe an fremde Leute, müssen die ganz viele Steuern bezahlen. Wenn ich was an meine eigenen Kinder vererbe, kriegen die das mit ganz hohen Freibeträgen praktisch steuerfrei. Und das lässt sich eigentlich mit den Idealen von Gleichheit nicht so gut vereinbaren, finde ich. Durch die Erbschaften entsteht ja auch eine immer größere Ungleichheit, weil immer die einen erben und die anderen nicht. Und das vergrößert halt dann die Ungerechtigkeiten und die Ungleichheiten, die auch ohne das ja schon groß genug sind. Wenn dann Leute Millionen, 2 Millionen, mehrere Häuser in guten Lagen oder gar Unternehmen erben, das ist in keiner Weise mehr zu rechtfertigen. Deshalb wäre auch eine Idee, die ich vorschlagen würde, zu sagen, dass man bis 50.000 oder meinetwegen auch bis 80.000 Euro Erben weiterhin erlauben kann und nur die höheren Erbschaften teuer besteuert oder abschafft, weil dann würde sich für die allermeisten Leute, die was erben, gar nicht so viel ändern.
Das ist ja schon recht weitgehend, wenn Sie sagen 50.000, 80.000 Euro vererbbar und alles, was darüber hinausgeht, wird quasi konfisziert. Also das ist ja schon eine Steilvorlage, oder?
Na, was heißt konfisziert? Es gibt darauf dann 100% Steuern, ja. Und es ist ja nicht weg. Es bleibt ja in der Gesellschaft. Und natürlich haben ja auch Menschen, die wohlhabend sind, andere Möglichkeiten, an ihre Kinder und Enkel was weiterzugeben. Die können denen eine gute Bildung verschaffen. Sie können, wenn sie ein Unternehmen haben, denen Positionen geben, Managementpositionen im Unternehmen und so weiter. Ja, es ist eine weitgehende Forderung und ich will sie auch nicht jetzt als konkreten Gesetzesvorschlag in die Diskussion bringen. Was ich eigentlich wichtiger fände, ist, dass wir uns mal anfangen, über dieses Thema Erben Gedanken zu machen. Mich wundert immer ein bisschen, dass diese großen Vermögen, die da vererbt werden, was ja bedeutet, dass Leute Geld kriegen, ohne dass das irgendeine Gegenleistung von ihnen mit verbunden wäre, dass das so hingenommen wird, als sei das quasi ein Naturgesetz. Und ich denke, da sollte man mal eine gesellschaftliche Gerechtigkeitsdebatte anregen.
Ist das eine gesellschaftliche und politische Frage oder geht es auch um den individuellen Umgang mit einem großen Erbe?
Ja, von dieser Debatte halte ich eigentlich nichts. Wenn wir als Gesellschaft eine Politik haben und Gesetze haben, die ja demokratisch legitimiert sind und in denen steht, dass man so viel Geld erben darf, dann kann man den Leuten, die das erben, nicht vorwerfen, dass sie das verwenden, wie sie wollen.
Nun ist diese Debatte nicht ganz neu. Haben Sie die Hoffnung, dass sich da mal irgendwann was ändert?
Na, man soll die Hoffnung nie aufgeben, dass sich politisch was ändert. Ich denke schon, dass die Legitimation abnimmt, weil wir auch in anderen Bereichen sehen, dass diese Familienclan-Logik nicht mehr so präsent ist. Ich denke, man sollte auch bei der Diskussion betonen, dass es ja nicht nur darum geht, Leuten etwas wegzunehmen, sondern dass es ja um den Versuch geht, die Gesellschaft gerechter zu machen. Also man kann ja auch darüber diskutieren, was könnten wir mit dem Geld machen. Und man könnte auch darüber diskutieren, ob nicht es gut wäre, wenn alle Kinder und Jugendlichen zum Beispiel, wenn sie 18 werden, einen bestimmten Betrag erben würden, sagen wir 10.000 Euro, mit dem sie was anfangen könnten, wo sie ein Studium anfangen könnten oder eine kleine Geschäftsidee umsetzen könnten oder was auch immer, sodass wir den Jugendlichen auch das Signal geben, ihr alle seid Kinder unserer Gesellschaft und wir geben euch allen was.
Das sagt die Autorin und Politikwissenschaftlerin Antje Schrupp. Die meisten europäischen Jüdinnen und Juden des letzten Jahrhunderts konnten nichts vererben, weil ihr Besitz konfisziert, geraubt oder einfach übernommen wurde, während die rechtmäßigen Besitzerinnen und Besitzer ermordet oder in die Flucht getrieben wurden. Immer wieder taucht Raubgut aus jüdischem Besitz auf, zum Beispiel im Familienerbe. Hilde Schramm, Tochter des Nazi-Architekten und Rüstungsministers Albert Speer, hat als Erbin mehrerer Gemälde vor knapp 30 Jahren eine Stiftung in Berlin gegründet, die jüdische Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen unterstützt. Der Name der Stiftung? Zurückgeben. Geschäftsführerin der Stiftung ist die Journalistin und Fotografin Sharon Adler. Ich habe sie gefragt, wer an die Stiftung spendet.
Das sind hauptsächlich Privatpersonen, die sich mit ihrer eigenen Familienbiografie, mit möglichem Besitz in ihrer Familie auseinandergesetzt haben, die tatsächlich etwas symbolisch zurückgeben möchten. Denn ein reales Zurückgeben ist ja in den allermeisten Fällen leider nicht mehr möglich.
Dabei geht es nicht nur um große, wertvolle Erbschaften wie Gemälde oder Immobilien, sondern sehr oft auch um kleinere Dinge.
Mir ist es ganz, ganz wichtig, das Augenmerk auch auf Alltagsgegenstände zu lenken, wie Familienalben, Bücher, Schmuck, also solche Dinge, aber eben auch Mobiliar, sogar Kinderspielzeug. All das sind Gegenstände gewesen, die den Juden und Jüdinnen geraubt wurden, auf öffentlichen Auktionen verscherbelt wurden und auch heute noch sich in vielen nichtjüdischen deutschen Haushalten oder europaweit sogar befinden, auf Auktionen auch verkauft werden oder eben auch in Sendungen wie Kunst und Krempel, bei denen sich die AuktionatorInnen auch keine großen Gedanken eigentlich darüber machen, wem diese Stücke einst gehört haben.
Immer wieder bekommt die Stiftung Zurückgeben Anfragen von Erbinnen oder Erben, die Bücher oder Bilder spenden wollen oder an die Nachkommen der ursprünglichen jüdischen Besitzerinnen und Besitzer zurückgeben wollen. Die Stiftung hilft auch dabei, diese Nachkommen ausfindig zu machen, aber das ist in der Regel schwierig und langwierig. Bei Erbstücken von geringerem materiellen Wert hat Sharon Adler ein ganz klares Anliegen.
Ich antworte dann immer, bitte nein, behalten Sie dieses Objekt, sprechen Sie darüber in Ihrem Freundeskreis, Familienkreis bei Familienfeiern oder anderen Zusammenkünften. Machen Sie es einfach zum Thema. Ich finde es eher wichtig, eine Sichtbarmachung hier an der Stelle ja zu realisieren als ein reales Zurückgeben, ist meistens sowieso nicht mehr möglich. Wir bekommen wirklich, ich sag mal, verstärkt seit den letzten 2-3 Jahren mehr und mehr solcher Anfragen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich tatsächlich in jedem nicht-jüdischen Haushalt heute mindestens ein Objekt befindet, das ehemals jüdischen Menschen gehört hat. Und um sich das einfach mal bewusst zu machen, das erfordert auch ein offenes Umgehen mit Geschichte und auch mit der eigenen Familiengeschichte.
Dieser Umgang mit dem kontaminierten Erbe, so sagt Sharon Adler, dürfe aber keine private Angelegenheit bleiben, sondern sei eine politische Aufgabe.
Erstens natürlich die Stiftung zurückgeben, zu unterstützen in ihrer Arbeit, diese Menschen, die etwas zurückgeben möchten und nun uns auch damit beauftragen möchten, die ursprünglichen BesitzerInnen ausfindig zu machen oder deren Geschichte, deren Schicksal nachzurecherchieren, da brauchen wir natürlich unbedingt eine Unterstützung, das ist ganz klar. Ich denke, wir sind mit diesem Thema Nazi-Erbe in Deutschland einfach überhaupt noch nicht durch.
Die Vorsitzende der Stiftung zurückgeben, Sharon Adler. Und das war's aus Religion und Gesellschaft rund ums Thema Erben.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.